NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der 7. Folge aus dem Roman Frau Joms Kleiner Laden der großen Hoffnungen von Kim Ho-yeon, gelesen von Il-Yong Kim, in der Übersetzung von Jan-Henrik Dirks. Es gibt drei Männer, die Frau Oh Son-suk nicht versteht. Ihren Mann, ihren Sohn und den ehemaligen Obdachlosen Dok Go. Ihr Mann hat sie und ihr Zuhause aus ihr unverständlichen Gründen verlassen. Ihr ehemals erfolgreicher Sohn verliert sich nach gescheiterten Geschäftsideen in einer Depression und ist wieder bei ihr eingezogen. Und Doc Go ist für sie sowieso ein wandelndes Fragezeichen. Aber in ihm kann sie, im Gegensatz zu ihrem Mann und Sohn, eine Wandlung erkennen. Eines Abends beobachtet Frau Oh, wie ein Junge, genannt Jamo, zwei Päckchen Samgap Gimbap klaut. Es kommt zu Handgreiflichkeiten, aber wie immer ist Doc Go zur Stelle und greift ein. Frau Ohs Misstrauen ihm gegenüber schwindet immer mehr.
Sag mal, dem Kerl von neulich, gibst du dem immer noch Samgap Gimbap? Zu meiner Dienstzeit hat er sich hier überhaupt nicht mehr blicken lassen.
Der kommt nicht mehr. Er meinte, er wollte wieder nach Hause gehen.
Und das glaubst du? Du hast mir doch gesagt, er wohnt mit anderen Ausreißern in irgendeiner Halbkellerwohnung.
Er ist weg. Ich habe nachgeguckt.
Wo?
In der Halbkellerwohnung, wo Jamong und die anderen gewohnt haben.
Was? Wieso bist du denn dahin?
Weil ich mir Sorgen gemacht habe. Aber das Zimmer war leer. Und alle waren weg.
Hör mal, das ist ja nett, dass du dir Sorgen um die machst, aber solltest du dir nicht lieber selber eine vernünftige Wohnung suchen?
Brauche ich nicht. Leute wie mich bezeichnet man ja nicht umsonst als obdachlos.
Aber jetzt doch nicht mehr. Du bist doch jetzt ganz regulär berufstätig.
Oh, davon bin ich noch weit entfernt.
Was soll das heißen, weit entfernt?
Ich bin von allem weit entfernt.
Na, keine falsche Bescheidenheit. Und du weißt doch, dass es mir leid tut, dass ich dich eine Weile nicht richtig verstanden habe.
Mir tut es leid, dass ich so war, dass man mich nicht verstanden hat.
Jedenfalls zieh aus deiner Schlafzelle aus und erkundige dich nach einer Einzimmerwohnung. Du musst doch wenigstens richtig schlafen können.
Danke für die freundlichen Worte.
Er nickte brav wie ein großer Hund, der den Worten seines Frauchens folgte, und machte sich dann gemächlich auf, um weit nach seinem eigentlichen Schichtende Feierabend zu machen. Wo sonst auf der Welt gab es eine Teilzeitkraft, die 4 Stunden länger arbeitete als von ihr verlangt? Er war der Grund dafür, dass der Laden seinen Umsatz steigerte und dass auch Son-suks Arbeit am Vormittag reibungsloser vonstatten ging, und so begann sie nun, Vertrauen zu ihm zu fassen. Es musste etwa zu dieser Zeit gewesen sein, dass sie ihn nicht mehr nur als Bären, sondern zumindest als Hund zu betrachten begann. Das Jahr ging seinem Ende entgegen. Die Chefin verkündete, dass Shihyun von einer anderen Filiale des gleichen Unternehmens angeheuert worden sei und die Arbeitszeiten deshalb neu aufgeteilt werden müssten.
Angeheuert? Na sowas. Doku betrieb einen kostenlosen Lieferservice und Shihyun wurde angeheuert? Es gab schon wirklich kuriose Aushilfsjobber.
Da musst du wenigstens sie selbst die Stellung halten. So war Son-suk nicht unerfreut, als die Chefin ihr vorschlug, ihre Arbeitszeiten etwas auszudehnen. Shihyons ursprüngliche Arbeitszeit wurde zwischen Dokko und ihr aufgeteilt, sodass sie nun 2 Stunden später nach Hause ging als bisher. Das neue Jahr brach an, es gab viel zu tun und sie versuchte, sich etwas mehr in Schwung zu bringen. Aber immer wieder fühlte sie sich müde, was vielleicht auch daran lag, dass sie eben wieder ein Jahr älter geworden war. Auch zu Hause ging es nach wie vor drunter und drüber. Nun, wo sie 2 Stunden später nach Hause kam, aß ihr Sohn zu Mittag immer Instantnudeln, wohlverstanden ohne einen Gedanken an anschließendes Aufräumen oder den anfallenden Abwasch zu verschwenden. Da sie davon ausgegangen war, dass das mit seiner konzentrierten Lernarbeit zusammenhinge, traf es sie umso härter, dass die aus seinem Zimmer dringenden Geräusche eher auf einen verstärkten Konsum von Online-Computerspielen hindeuteten. Es war nicht daran zu denken, dass der Knabe ihr vielleicht irgendwie ein wenig Hilfe geleistet hätte, nein. Das Einzige, wofür er sorgte, wenn sie nicht zu Hause war, war noch größere Unordnung. Sie hegte ja nicht einmal mehr den Wunsch, dass er ein guter Sohn sein möge und sich an der Hausarbeit beteiligte. Aber auch jetzt, wo das neue Jahr anbrach und sie durch die zusätzliche Arbeit an den Rand ihrer Kräfte getrieben wurde, verhielt sich ihr 30-jähriger Sohn wie ein kleiner Junge. Beziehungsweise schien es so, als wollte er um jeden Preis in die aufmüpfigen Jahre seiner Jugend zurückkehren, vielleicht weil ihm in seiner Mittel- und Oberstufenzeit, als er noch ein Musterschüler gewesen war, nicht genügend Amüsement vergönnt gewesen war. Dass ihr Sohn Anwärter auf die Diplomatenprüfung sich aufführte wie ein Teenager, der im Internetcafé vor irgendwelchen Ballerspielen hockte, machte sie traurig und wütend. Als sie nach Hause kam, hielt sie es nicht mehr länger aus und klopfte an seine Tür, was allerdings aufgrund des Lärms, den das Computerspiel verursachte, keinerlei Wirkung zeigte. Sie griff nach der Türklinke. Es war abgeschlossen. Der Türgriff fühlte sich an wie die kalte Hand ihres Sohnes, der immer nur zu ihr kam, wenn er etwas brauchte. Nun konnte sie ihre Wut nicht länger zurückhalten. Mit voller Wucht hämmerte sie gegen die Tür. »Mach auf, ich muss mit dir reden!« Offenbar war es ihr mit ihrem Gehämmere und Geschrei gelungen, die Dezibelzahl des Computerspiels zu überbieten, denn ihr Sohn öffnete und schaute ihr missmutig entgegen. »Ich weiß schon, was du sagen willst. Lass es einfach sein, okay?« Sein Tonfall stand dem Geballere aus dem Computerspiel an Aggressivität in nichts nach. Sein fettglänzendes Gesicht wirkte müde, und über den Shorts, die er trug, quoll sein Bauchspeck hervor. Shorts. Mitten im Winter. Da hockte er in der Wohnung und drehte bis zum Anschlag die Heizung auf. Es war erbärmlich. Nichts war mehr zu erkennen von dem jungen Mann, der einst in dunkelblauem Anzug und mit ordentlich geschnittenem Haar seinen ersten Tag in der großen Firma entgegengeblickt hatte. Übrig geblieben war ein Riesenbaby, das nicht einmal mehr sein Zimmer, geschweige denn das Haus verließ. Die vorwurfsvollen Blicke seiner Mutter ignorierend, wollte er schon zurück in sein Zimmer gehen. Da griff sie plötzlich nach seinem Arm und hielt ihn fest. Er verdrehte die Augen. Vielleicht, weil er nur ein T-Shirt trug und sich ihre Fingernägel schmerzhaft in seinen Unterarm krallten. Wenn schon, denn schon. Sie packte umso fester zu. »Lass mich los, ich muss lernen!« »Von wegen, was machst du denn die ganze Zeit, hä?« »Du hast doch gesagt, ich soll Diplomat werden!« »Also pauke ich den Stoff durch und mache zwischendurch mal Pause und entspanne mich bei einem Computerspiel, na und?« »Schließlich bin ich kein Kind mehr. Ich habe fleißig gelernt auf einer guten Universität und in einem großen Unternehmen. Ich weiß, wie man lernt, also mache ich keinen Aufstand.« »Na, du bist gut, was soll ich denn machen?« »So sieht es also aus, wenn du lernst, ja? Verbarrikadierst dich in deinem Zimmer, spielst ununterbrochen Computerspiele und ernährst dich ausschließlich von Instant-Nudeln?« »Wenn du schon nicht zum Spazierengehen rausgehst, such dir lieber ein Zimmer in Wohnheim, wo du in Ruhe lernen kannst.« »Boah, geht mir das auf den Sack, dein ätzendes Genörgel!« brüllte er, schüttelte ihren Arm ab und verschwand in seinem Zimmer. Peng! Er knallte die Tür zu und drückte den Knopf des Türschlosses. Sonzuk fühlte, wie irgendwo auch in ihr ein Knopf gedrückt wurde. Wieder hämmerte sie gegen die Tür. Das war ihre Antwort darauf, dass er sie so angeschnauzt hatte, als wäre sie nicht mehr bei Trost. Ihr Sohn allerdings reagierte damit, dass er den Sound des Computerspiels wieder voll aufdrehte. Bei dem jetzt so umso heftigeren Geballere hatte sie das Gefühl, als würde ihr ganzer Leib von Gewehrkugeln durchsiebt. Als ihre Hand zu schmerzen begann, fing sie an, stattdessen mit der Stirn die Tür zu rammen. »Kung! Kung, kung! Kung, kung!« bis sich irgendwann in ihrer Stirn eine gewisse Taubheit einzustellen begann. Sie gab es auf. Ihr rannen Tränen übers Gesicht und ihr Herz raste, aber sie hatte keinen Ehemann mehr, mit dem sie ihren Schmerz hätte teilen können. Nun blieb ihr nichts anderes übrig, als all ihren Freundinnen gegenüber lauthals zu klagen, was bloß aus ihrem Sohn geworden sei, mit dem sie doch immer früher so geprahlt hatte. Und wie ein fernes Echo klang in ihrem Ohr das neiderfüllte Getuschel hinter ihrem Rücken nach, damals, als ihr Sohn die Stelle in jenem Großunternehmen bekommen hatte. Auch wenn sie nach dem vielen Wein erst spät und vollkommen erschöpft in den Schlaf gesunken war, stand sie pünktlich um 7 Uhr morgens auf. Immer noch drangen die Geräusche des Computerspiels aus dem Zimmer ihres Sohnes. Es war abartig. Ohne sich um das Frühstück zu kümmern, das sie ihm für gewöhnlich hinstellte, warf sie sich nur den Mantel über und verließ fluchtartig das Haus. Am liebsten hätte sie dieses Haus und ihren Sohn für immer verlassen. Doch der einzige Ort, an den sie sonst gehen konnte, war ihr Arbeitsplatz. Als sie die Tür öffnete und in den Laden trat, war Doku nicht an der Kasse. Sie drehte sich um und entdeckte ihn, wie er damit beschäftigt war, die neu eingetroffenen Bechernudeln im Verkaufsregal mit penibler Genauigkeit in Reihe und Glied zu bringen. Obwohl sie einmal angedeutet hatte, ganz so akribisch müsse er dabei nicht vorgehen, hatte er sich nicht davon abbringen lassen, weiterhin ein Produkt nach dem anderen in schöner, gerader Linie aufzustellen. Ihr drängte sich der Vergleich zu ihrem armseligen Sohn auf. Zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, dass ihr Sohn mit diesem Mann mittleren Alters, der erst vor kurzem sein Dasein als Straßenpenner hinter sich gelassen hatte, nicht mithalten konnte. Und bei diesem Gedanken fühlte sie sich selbst umso miserabler.
»Da sind Sie ja«, bemerkte er, noch immer eifrig mit der Auslage beschäftigt.
Sonst so gelang keine richtige Antwort. Wieder stiegen die Tränen in ihr auf. Schnell verdrückte sie sich in die Abstellkammer. Auch als sie sich ihre Dienstweste angezogen hatte, wollten die Tränen nicht versiegen. Ihr Sohn zog im Vergleich mit einem Straßenpenner den kürzeren. Doch Moment, war Doggo jetzt nicht ein solides Mitglied der Gesellschaft? Auch wie er sprach, klang viel natürlicher als früher. Im Vergleich zu ihm war ihr Sohn, der computerspielsüchtig in seinem Zimmer versumpfte, ein aus der Gesellschaft gefallener Loser, dem eine düstere Zukunft bevorstand. Er schien wirklich ganz nach seinem Vater zu kommen, und vielleicht, so dachte sie sich, würde aus ihm niemals ein erwachsener Mensch werden, sondern nach langer Zeit des Herumtrödelns schließlich auch ein Straßenpenner oder ein Gammler. Bei diesem bitteren Gedanken, der ihren Kopf nicht mehr verlassen wollte, sackte sie zu Boden und ließ ihren Tränen freien Lauf. Als sie sich wieder gesammelt hatte, blickte sie auf. Da stand Doku und schaute durch die offene Tür der Abstellkammer zu ihr herunter. Schweigend reichte er ihr die Hand. Sie griff danach und stand auf. Vor ihren Augen tauchte eine Rolle Klopapier auf, die er in der Hand hielt. Sie wischte sich ihren Rotz und ihre Tränen aus dem Gesicht. Auch den Speichel, der ihr aus dem Mund tropfte. Doch noch immer fühlte es sich an, als würde in ihr ständig etwas aufplatzen, und sie holte ein paar Mal tief Luft, um wieder zu Atem zu kommen. Doggo führte sie aus der Abstellkammer heraus in den Laden, wo das strahlende Sonnenlicht durch die Fenster hereinfiel. Er ging zum Getränkeregal und nahm eine Flasche Maisbar-Tee heraus.
Maisbar-Tee hilft, wenn man betrübt ist.
Er hielt ihr die Flasche hin. Was sollte das nun wieder heißen? Sie war irritiert. Er schenkte ihr von dem Tee ein und reichte ihr den Becher. Sie sah, dass er es gut meinte, nahm ihm schließlich den Becher ab und trank. Irgendwie musste sie dem, was da in ihr an die Oberfläche drang, Einhalt gebieten. Sie stürzte den Maisbar-Tee hinunter wie kühles Bier im Hochsommer. Der Durst war verschwunden und nun sprudelte es ungehemmt aus ihr hervor. Doggo, als hätte er darauf gewartet, hörte zu, was sie erzählte, während sie an der Kasse stand. Alles platzte aus ihr heraus, begonnen mit der Klage über ihren Sohn, der zu einem so erbärmlichen Schuft verkommen sei und sie zum Weinen bringe. Doggo stand ihr gegenüber, nickte immer wieder bedächtig und hörte sich an, wie sie ihrem Unmut, begleitet von manchem Seufzer, Luft machte.
»Ich verstehe das einfach nicht. Warum hat er seinen sicheren Arbeitsplatz so leichtfertig aufgegeben und verschwendet sein Leben jetzt mit so nutzlosem Kram? Aktienspekulation, Filmproduktion, das ist doch das reinste Glücksspiel, oder nicht? Und wann hat das bloß angefangen, dass er so komisch geworden ist? Wann?«
»Er ist doch noch jung.«
»Er ist 30. 30! Ein 30-jähriger Arbeitsloser, der nicht erwachsen werden will.«
»Haben Sie denn mal mit ihm darüber gesprochen?«
»Ach, der hört doch sowieso nicht auf mich, sträubt sich und rennt von mir weg. Ich habe immer wieder versucht, mit ihm zu reden. Zuerst hat er mich ignoriert und jetzt weicht er mir aus. Ich bin für ihn nichts anderes als eine Dienstmagd oder eine Hauswirtin.
Hören Sie doch erstmal, was er zu sagen hat. Ich glaube, im Moment will er einfach nicht zuhören und Sie wollen ihm auch nicht zuhören.
Was?
Sie hören mir doch auch gerade zu. Hören Sie Ihrem Sohn auch so zu? Warum er in der Firma aufgehört hat, warum er das mit den Aktien gemacht hat, warum er Filme gemacht hat, solche Sachen.
Und dann? Es ist doch nur deshalb alles schiefgegangen, weil er einfach gemacht hat, worauf er Lust hatte. Und jetzt redet er auch nicht mehr mit mir.
Aber er hat doch vorher mit Ihnen geredet, oder nicht?
Vor 3 Jahren vielleicht. Als er gesagt hat, er schmeißt in der Firma hin, habe ich natürlich vor Wut geschäumt. Wie kann er in einem so angesehenen Unternehmen einfach aufhören, wo er die Stelle doch nur mit so viel Mühe bekommen hat? Das ist doch wahr!
Also, wissen Sie, warum er da aufgehört hat?
Nein, woher denn?
Dann fragen Sie ihn doch mal, warum er da aufgehört hat. Was da so anstrengend war. Das weiß doch nur er. Und Sie müssen es doch auch wissen. Es ist schließlich die Arbeit von Ihrem Sohn.
Ich hatte damals Sorge, dass er wirklich hinschmeißt, wenn ich mir anhöre, was er sagt. Deshalb habe ich stattdessen versucht, ihm Druck zu machen. Als ich gefragt habe, was er sich eigentlich einbilde, hat er nur irgendwas vor sich hingenuschelt und ich habe ihm gesagt, er solle unbedingt durchhalten. Ich bin einfach laut geworden. Wie damals, als sein Vater von zu Hause weggegangen ist. Sonsuk breitete ihre gesamte Geschichte aus. Sie spürte, wie ihre Augen wieder feucht wurden. Da erst begann sie sich zu fragen, was sie wohl für einen Eindruck auf Doku machte, und unterdrückte ihre Tränen. Einen Augenblick lang schien er scharf nachzudenken, ein Zucken in seinem Gesicht. Dann lächelte er sie still an.
Sie hatten Angst, dass ihr Sohn genauso wird wie sein Vater.
Sonsuk hörte schlagartig auf zu weinen. Dann merkte sie, wie ihr Kopf nickte. Ja, das stimmt. Ich hatte gehofft, mein Sohn würde anders werden. Aber nun fürchte ich, dass ich ihn falsch erzogen habe. Ich habe mein Bestes gegeben, aber er will mich nicht verstehen. Sitzt nur den ganzen Tag im Zimmer und spielt am Computer.
Doku hielt ihr wieder die Taschentücher hin. Sie trocknete ihre Tränen.
Da kam ein Kunde in den Laden.
Doku ging zum Lagerraum und Sonsuk brachte ihre Kleidung in Ordnung und begab sich an die Kasse, um den Kunden zu bedienen. Als der Kunde gegangen war, kam Doku wieder zu Sonsuk.
Sie lächelte ihn etwas unbeholfen an. Inzwischen hatte sie sich ein wenig beruhigt. Ich habe wohl ein bisschen zu viel geredet, was? Es war einfach alles so anstrengend. Ich habe niemanden, mit dem ich sonst darüber sprechen könnte. Nach unserer Unterhaltung fühle ich mich etwas befreiter. Danke.
Es ist so.
Was?
Wenn jemand zuhört, dann befreit das.
Sonsuk sah den Mann, der da vor ihr stand, mit großen Augen aufmerksam an.
Hören Sie auch zu, was Ihr Sohn Ihnen sagt. Das befreit. Wenigstens ein bisschen.
Tatsächlich ging ihr erst da auf, dass sie ihrem Sohn eigentlich nie richtig zugehört hatte. Sie hatte einfach nur gewollt, dass er genauso lebte, wie sie es sich für ihn wünschte. Aber sie hatte nie gefragt, welche Sorgen und Probleme denn dazu geführt hatten, dass er, der einstige Musterschüler, die von ihr vorsorglich vorgezeichnete Spur verlassen hatte. Sie war so damit beschäftigt gewesen, ihn dafür zu kritisieren, dass er vom rechten Weg abgekommen war, dass sie gar nicht auf die Idee gekommen war, ihm zuzuhören und ihn nach den Gründen zu befragen.
Das hier.
Doku legte rasch etwas auf den Tresen. Ein 1+1-Set Samgap Kimbap. Sonderangebot. Als er Sonsuks fragenden Gesichtsausdruck sah, lachte er sie an.
Geben Sie das Ihrem Sohn.
Meinem Sohn? Wieso?
Jamong hat gesagt, Samgap Kimbap ist genau richtig beim Computerspielen. Wenn Ihr Sohn Computerspiele macht, dann geben Sie ihm das.
Sonsuk starrte wortlos auf den Kimbap, den Doku auf den Kassentisch gelegt hatte.
Ihr Sohn hatte Samgab Gimbab immer schon gerne gemocht. So sehr, dass er sie anfangs sogar darum gebeten hatte, ihm etwas von dem abgelaufenen Gimbab mitzubringen. Das hatte sie zunächst auch gemacht, aber dann irgendwann damit aufgehört. Weil sie es nicht länger ertragen hatte, wie er diesen Gimbab aß, in sein Zimmer verkrochen und vor dem Computer hockend. Während sie den Samgab Gimbab weiter betrachtete, drangen Dokkos leise dahin gemurmelte Worte an ihr Ohr. Aber sie sollten ihm nicht nur den Gimbab geben. Geben sie ihn ihm zusammen mit einem Brief. Sonsuk hob den Kopf und sah Dokko an. Er blickte ihr geradewegs in die Augen. Er hatte wirklich etwas von einem Golden Retriever, fand sie. Schreiben Sie in dem Brief, dass Sie ihm in der Zeit nicht richtig zugehört haben und dass Sie ihm jetzt zuhören wollen. Und bitten Sie ihn, dass er mit Ihnen redet. Und den Samgab Gimbab, den legen Sie obendrauf. Sonsuk betrachtete wieder den dreieckigen Reissnack auf der Ladentheke. Sie biss sich auf die Lippe. Dokko holte drei zerknitterte 1000-Won-Scheine aus der Hosentasche. Das bezahle ich. Einmal einscannen, bitte. Sonsuk tat, wie ihr geheißen, als handelte es sich um die Anweisung ihrer Chefin und hielt das Lesegerät an den Barcode. Man hörte den Piepton und eine elektronische Stimme. Die Bezahlung ist abgeschlossen. Da fühlte es sich an, als wäre auch eine lange, zermürbende Phase der Angst und Unsicherheit in ihrem Kopf nun abgeschlossen. Als sie hörte, was Dokko, der aussah wie ein lieber großer Hund, sagte, da nickte Sonsuk, die Hunden mehr vertraute als Menschen, noch einmal. Dokko zeigte sein strahlendes Lächeln, dann drehte er sich um und ging aus dem Laden. Klingeling! Das Geräusch der Türglocke klang zu ihr herüber, und unwillkürlich begann der Brief, den sie ihrem Sohn unter den Samgab Gimbab legen würde, in ihrem Kopf Gestalt anzunehmen. Vier Dosen für 10.000 Won. Minchik dachte über sein Unglück nach. Sein Leben war insgesamt weitgehend unglücklich verlaufen. Doch nun grübelte er darüber, wann dieses Unglück eigentlich begonnen hatte. Vielleicht war es in der Grundschule gewesen, als er nicht in die Baseballgruppe hatte gehen dürfen. Er war groß, kräftig und bewegungsbegabt gewesen, und der Baseballtrainer hatte sogar schon eine Aufnahmezeremonie für ihn veranstaltet, aber seine Eltern hatten anders entschieden und ihn auf die Lernspur geschubst. Das war das erste Unglück gewesen. Jeder Mensch hatte doch andere Begabungen und Interessen. Warum bloß fanden sie es so wichtig, dass er, statt sich um Dinge zu kümmern, die er gern hatte, immer nur fleißig lernte und dass aus ihm ein gewöhnlicher Erwachsener wurde? So hatte ihr eigenes Leben ausgesehen. So sah auch das Leben seiner älteren Schwester aus, und deshalb waren sie der Auffassung, dass auch Minchik, der Jüngste, der einzige Sohn, selbstverständlich diesem Weg folgen müsse. Das zweite Unglück war vermutlich die Entscheidung gewesen, zum Studieren in die Provinz zu gehen. Seine Eltern hätten ihn gern an die renommierte Solar-Universität geschickt, an der sie auch selbst studiert hatten, aber leider reichten Minchiks Noten nicht aus. Und so bestand der Plan B seiner Eltern darin, dass er statt des Solar-Hauptcampus den Provinzableger jener großen Universität besuchen solle. Während sie vermutlich überall damit prahlten, dass ihr Sohn an derselben Universität studiere wie sie früher auch, verwandte Minchik auf dem auswärtigen Campus im Studentenwohnviertel der Provinzstadt fleißig all seine Energie auf Dinge wie Saufen, Billard, StarCraft und die Aktivitäten der Baseball-AG. Mit anderen Worten, er war gut darin, Spaß zu haben. Zwar gelang ihm mit Ach und Krach der Uni-Abschluss, doch bekam er im Folgenden die traurige Realität eines Provinzcampus-Absolventen hautnah zu spüren, und fand schließlich, nach nicht unerheblichen Verletzungen seines Selbstwertgefühls und seiner Antriebskraft, an der Front des Arbeitsmarktes einen heldenhaften Tod. Das dritte Unglück war der sogenannte Erfolg. Im Gegensatz zu dem sicheren Leben, das seine Eltern im Beamtenstatus und im Lehramt geführt hatten, und zu dem seiner älteren Schwester, die um ihre Tätigkeit in einem Fachberuf von allen beneidet wurde, war Minchiks Leben ein Dschungel, durch den er sich mit bloßen Händen kämpfen musste. Er war nicht besonders clever und sein Hochschulabschluss nicht grandios, aber er war körperlich gesund und konnte gut reden,
Also beschloss er, jede Arbeit zu machen, die ihm Geld einbringen würde. Geld war das Einzige, das ihm in der Familie zu einer gewissen Anerkennung verhelfen würde und das Einzige, das er selbst zum Leben brauchte. Geld war das Einzige, das ihn zu dem machen würde, der er war. Alles andere würde sich dann schon von selbst ergeben. Um Geld zu verdienen, war ihm so gut wie jedes Mittel recht. Und so bewegte er sich in den Tätigkeiten, die er ausübte, geschickt auf der Grenze zwischen Legalität und Illegalität. Es gab nichts zu bereuen. Er verdiente nicht schlecht. Und noch vor seinem 30. Lebensjahr konnte er sich eine eigene Apartmentwohnung und einen Importwagen leisten. Nun, da er zu Geld gekommen war, hielten sich auch seine Eltern, seine Schwester und ihr Ehemann, dieser Klugscheißer, mit schlauen Ratschlägen zurück. Gut so. All diese Besserwisser waren eingeschüchtert durch die Macht des Geldes, das er nun besaß. Wenn er noch ein wenig mehr verdiente, würde die gesamte Familie vor ihm angekrochen kommen. Wenn er seinem Vater, der gerade in Rente gegangen war, ein üppiges Taschengeld und seiner Mutter reichlich Opfergeld für die Kirchenkollekte spendierte, würden sie ihm zu Füßen liegen. Und ganz sicher würden seine Schwester und ihr Mann ihn unwahrscheinlich umschmeicheln, um ihn dazu zu bewegen, in die Arztpraxis zu investieren, die sie beide gemeinsam führten. Es fehlte nicht mehr viel, und er hätte es geschafft. Aber dann war es schiefgegangen. Angetrieben von dem Drang, nur noch ein klein wenig mehr zu verdienen, um sich anschließend wie ein König aufführen zu können, hatte er sich bei seinen Geschäften zu weit aus dem Fenster gelehnt und Tribut zahlen müssen. Das vierte Unglück schmerzte ihn bis in die Knochen. Es bestand darin, der Frau begegnet zu sein, die er später heiraten sollte. Er traf sie in seinem neu gegründeten Unternehmen, das ihm das große Comeback bescheren sollte. Sie war nicht weniger geschäftstüchtig als er. Er galt als jemand, der sich nicht so leicht übers Ohr hauen ließ, aber dieser Frau war er so verfallen, dass seine Großzügigkeit ihr gegenüber nach nur 6 Monaten keine Grenzen mehr kannte. Irgendjemand hatte zwar gesagt, so sehe wahre Liebe aus, er allerdings sah nun, dass es sich nur um eine zeitweilige Verrücktheit gehandelt hatte. Im gleichen Zug war es dann auch zur Heirat gekommen. Und nachdem sie 2 Jahre lang versucht hatten, einander auszutricksen und seine Frau dabei die Oberhand gewonnen hatte, endete ihre Beziehung damit, dass er ihr schließlich die Apartmentwohnung überließ, sein einziges noch verbliebenes Vermögen. Nun, da die Scheidung 2 Jahre zurücklag, dachte er, dass nicht nur sie großes Unglück über ihn gebracht habe, sondern auch er über sie. 2 herzlose Menschen hatten einander fleißig mit Bomben beworfen und sich dabei simultan selbst in die Luft gesprengt. So konnte man es wohl bezeichnen. Dass sie die Sache schließlich beendet hatten, um noch Schlimmeres zu vermeiden, war einzig ihrem im Geschäftsleben geschulten strategischen Gespür dafür zu verdanken, im richtigen Zeitpunkt einen Rückzieher zu machen. Doch das Unglück hatte trotzdem noch kein Ende genommen. Bitcoin. Er war sofort Feuer und Flamme gewesen. Das war die Gelegenheit. Er spürte es. Diese Einschätzung jedoch war das Ergebnis einer durch wiederholte Fehlschläge getrübten Wahrnehmung. Bitcoin war nicht nur kein greifbares, sondern auch ein geldfressendes Geld. Nachdem er also sein 5. Unglück erlitten hatte, hielt er alleine nicht länger durch und musste in der Wohnung seiner Mutter in Chongpadong unterkriechen. Mit dem Erbe, das sein Vater, der ein paar Jahre zuvor verstorben war, hinterlassen hatte, hatte seine Mutter, wie er nun erfuhr, einen 24-Stunden-Laden eröffnet. Ganz sicher hatte auch ihm ein Teil der Erbschaft zugestanden, aber seine Mutter und seine Schwester hatten das Geld, ohne ihn davon in Kenntnis zu setzen, komplett in den Laden gesteckt. Es musste zu der Zeit gewesen sein, als er wegen seiner Scheidung und der Geschäftspleite ohnehin nicht mehr gewusst hatte, wo ihm der Kopf stand und er jeglichen Kontakt zu seiner Familie abgebrochen hatte.
Il-Yong Kim mit einer weiteren Folge aus dem Roman Frau Yoms Kleiner Laden der großen Hoffnungen von Kim Ho-yeon, aus dem Koreanischen von Jan-Henrik Dirks. Das Buch ist bei Hansa Blau erschienen, das Hörbuch bei Random House Audio. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Übermorgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Die G7-Staaten haben sich auf einen Kohleausstieg bis 2035 geeinigt. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium bestätigt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
Ein Ministeriumssprecher sagte, dass sich die Bundesregierung maßgeblich für den Beschluss eingesetzt habe. Die Einigung kam beim Treffen der Umwelt- und Klimaminister der 7 großen westlichen Industrienationen am Stadtrand von Turin zustande. Der endgültige Beschluss werde heute im Laufe des Tages offiziell gefasst, heißt es. Anschließend soll dann die Abschlusserklärung mit Einzelheiten zum geplanten Ausstieg veröffentlicht werden. Deutschland hatte schon vor Jahren den Kohleausstieg per Gesetz bis 2038 festgeschrieben. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP vereinbarte dann in ihrem Koalitionsvertrag, den Ausstieg möglichst auf 2030 vorzuziehen.
Nach den jüngsten Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen steht eine Stellungnahme der Hamas noch aus. Eine Delegation der Terrororganisation